Dieses geistige Gleichgewicht, das den freien Willen ausmacht, lässt sich durch Beispiele des natürlichen Gleichgewichts veranschaulichen, etwa durch das Gleichgewicht, in dem sich ein Mensch befindet, der um den Leib oder an den Armen zwischen zwei gleich starke Männer gebunden ist, von denen der eine nach rechts, der andere nach links zieht. Der Mensch in der Mitte ist dann frei, sich dahin oder dorthin zu wenden, gerade so, als ob keinerlei Kraft auf ihn einwirkte. Wendet er sich nämlich nach rechts, so zieht er den Mann auf seiner Linken mit Gewalt an sich und bringt ihn schließlich zu Fall. Die Landtiere, Vögel, Fische und Insekten haben ebenfalls ihre Freiheit. Doch werden sie von den Sinnen ihres Körpers nach den Eingebungen der Begierde und Lust getrieben. Der Mensch wäre ihnen nicht unähnlich, besäße er neben der Freiheit des Denkens auch die Freiheit des Handelns. Auch er würde nur von den Sinnen seines Körpers nach der Eingebung seiner Begierde und Lust getrieben werden. Anders freilich der Mensch, der die geistigen Dinge der Kirche in sich aufnimmt und so seinen freien Willen im Zaum hält. Er wird durch den Herrn von den Begierden und bösen Lüsten samt deren eingeborener Gier abgezogen, strebt nach dem Guten und verabscheut das Böse. In der geistigen Welt wird er dann vom Herrn näher nach dem Osten und gleichzeitig nach dem Süden versetzt und in die himmlische, das heißt in die wahre Freiheit eingeführt. Viertens. Aus der Tatsache, dass es allen Menschen zugelassen ist, aus ihrem Inneren heraus das Böse zu tun, geht eindeutig hervor, dass der Mensch in geistigen Dingen einen freien Willen hat. Die Tatsache, dass der Mensch in geistigen Dingen einen freien Willen hat, soll durch Überlegungen begründet werden, die jeder anerkennen wird, sobald er sie hört. Und zwar zuerst durch solche, die den Menschen im Allgemeinen und sodann durch solche, die ihn im Besonderen betreffen. Die allgemeinen Überlegungen sind folgende. Vielen Königen nach König Salomo wurde es zugelassen, Heiligtümer der Kirche zu entweihen. Und zuletzt wurde es diesem Volke sogar zugelassen, den Herrn zu kreuzigen. Mohammed wurde es zugelassen, eine Religion zu stiften, die in vielem nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Die christliche Religion wurde in viele Sekten zerteilt, von denen jede wiederum in Ketzereien verfiel. In der Christenheit gibt es ungezählte Gottlose, ja manche rühmen sich sogar ihrer Gottlosigkeit. Und ebenso Ränke und Listen, die selbst gegen die Frommen, Gerechten und Redlichen geübt werden. In Gerichten und Geschäften triumphiert nicht selten die Ungerechtigkeit über die Gerechtigkeit. Auch Gottlose gelangen zu Würden und werden zu großen Herren und Fürsten. Kriege werden zugelassen, bei denen viele Menschen einen gewaltsamen Tod finden, viele Städte, Völker und Familien ausgeplündert werden und dergleichen mehr. Wer wollte all dies von einer anderen Ursache ableiten als vom freien Willen, den jeder Mensch hat? Die Zulassung des Bösen, die in der ganzen Welt bekannt ist, hat keinen anderen Ursprung. Und die Gesetze der Zulassung sind zugleich auch die Gesetze der göttlichen Vorsehung. Auch im Leben des einzelnen Menschen finden sich unzählige Hinweise darauf, dass es sowohl im geistigen wie im natürlichen Bereich einen freien Willen gibt. Ein jeder, der dazu willens ist, frage sich nur selbst, ob er nicht im Laufe des Tages 70 Mal oder im Laufe einer Woche 300 Mal an Gott, an den Herrn, den Heiligen Geist und die göttlichen Dinge, die geistigen Dinge der Kirche genannt, denken kann. Und ob er dabei irgendeinen Zwang empfindet. Vor allem, wenn er dazu durch eine gewisse Lust, ja durch eine gewisse Begierde angetrieben wird. Und ob er Glauben habe oder nicht. Forsche in dir, ob du, in welchem Zustand du auch sein magst, irgendetwas ohne freien Willen denken kannst. Sei es, wenn du dich unterhältst, sei es, wenn du zu Gott betest. Frage dich, ob nicht beim Predigen oder auch beim Anhören der Predigt stets der freie Wille den Ausschlag gibt. Ja, ohne den freien Willen im Einzelnen, wie im Allereinzelnsten, vermöchtest du ebenso wenig zu atmen wie eine Bildsäule, da die Atmung dem Denken und somit auch dem Reden bei jedem Schritt folgt. Es wird nicht geleugnet, dass der Mensch in den natürlichen Dingen einen freien Willen hat, doch ist derselbe die Folge seines freien Willens in den geistigen Dingen. Der Herr fließt nämlich, wie bereits ausgeführt wurde, mit dem göttlichen Guten und Wahren von oben oder innen her bei jedem Menschen ein. Auf diese Weise haucht er ihm ein Leben ein, das sich von dem des Tieres unterscheidet und verleiht ihm zudem auch das Können und Wollen, damit er das göttliche Gute und Wahre aufnehme und daraus handeln möge. Dieses Können und Wollen entzieht der Herr keinem Menschen jemals. Daraus aber folgt, dass es der beständige Wille des Herrn ist, dass der Mensch das Wahre aufnehmen und das Gute tun möge, um auf diese Weise zu werden, wozu er geboren ist, nämlich geistig. Doch ist es ebenso unmöglich, ohne freien Willen in geistigen Dingen geistig zu werden, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu ziehen oder einen Stern am Himmel mit der Hand zu berühren. Hätte der Mensch keinen freien Willen in den geistigen Dingen, so hätte er ihn auch nicht in den bürgerlichen, sittlichen und natürlichen Dingen. Dies geht daraus hervor, dass die geistigen, das heißt theologischen Dinge, ihren Sitz im obersten Bereich des menschlichen Gemüts haben. Dies deshalb, weil dort die Pforte ist, durch die der Herr beim Menschen eingeht. Die bürgerlichen, sittlichen und natürlichen Dinge haben ihren Sitz unterhalb der geistigen, da sie im Menschen ihr ganzes Leben von dort her, also von oben, empfangen. Da nun das Leben vom Herrn her aus dem obersten Bereich herabfließt und das Leben des Menschen in der Fähigkeit besteht, frei zu denken, zu wollen und aufgrund dessen auch zu reden und zu tun, so folgt, dass der freie Wille in den politischen und natürlichen Dingen von daher allein stammt, also aus dem obersten Bereich. Aufgrund dieser geistigen Freiheit wird der Mensch dessen inne, was in den bürgerlichen Dingen gut und wahr, gerecht und richtig ist. Und dieses Innewerden ist recht eigentlich der Verstand in seinem Wesen. Würde dem Menschen die geistige Freiheit geraubt, das Ergebnis wäre etwa das gleiche, wie wenn den Maschinen die Räder, den Windmühlen die Flügel und den Schiffen die Segel genommen würden. Ja, der Mensch wäre in dem Augenblick wie einer, der im Tode den Geist aushaucht. Denn das Leben des menschlichen Geistes besteht in seinem freien Willen in den geistigen Dingen. Die Engel seufzen, sobald auch nur die Rede darauf kommt, dass dieser freie Wille gegenwärtig von vielen Geistlichen der Kirche geleugnet wird. Und sie nennen diese Leugnung den Höhepunkt des Wahnsinns. Fünftens. Ohne freien Willen in den geistigen Dingen wäre das Wort Gottes völlig nutzlos und hätte infolgedessen auch die Kirche keinen Sinn. In der ganzen Christenheit ist bekannt, dass das göttliche Wort in einem weiteren Sinne das Gesetz bzw. das Buch derjenigen Gesetze ist, nach denen der Mensch leben soll, um das ewige Leben zu erlangen. Gibt es nun irgendetwas, das darin häufiger gesagt würde, als dass der Mensch Gutes und nicht Böses tun, dass er an Gott und nicht an Götzen glauben soll? Auch ist das Wort voll von entsprechenden Geboten und Ermahnungen, von Segnungen und Verheißungen, des Lohnes für alle, welche die Gebote halten, beziehungsweise von Flüchen und Drohungen gegenüber denen, die sie nicht halten. Was sollte dies alles, wenn der Mensch in den geistigen Dingen, das heißt in dem, was das Heil und das ewige Leben betrifft, gar keinen freien Willen hätte? Was wäre es anders als nichtig und unnütz? Ja, mehr noch, bliebe der Mensch bei der Vorstellung stehen, dass er in geistigen Dingen keinerlei Kraft und Freiheit habe, also in dieser Hinsicht ohne alle Möglichkeiten eines eigenen Willens wäre, würde ihm dann wohl die Heilige Schrift mehr wert sein als eine Sammlung unbedruckter Blätter von Papier? Oder als ein Papier, über dem ein ganzes Tintenfass ausgegossen ist? Oder eine Sammlung bloßer Strichlein und Jotas ohne Buchstaben? Also ein ganz und gar wertloses Buch? Es wäre zwar nicht nötig, dies aus dem Wort zu bestätigen, doch haben die Kirchen gegenwärtig einen solchen Zustand der Gedankenlosigkeit in geistigen Dingen erreicht und zudem zur Bestätigung derselben Stellen aus der Bibel angeführt und falsch ausgelegt, dass ich mich genötigt sehe, meinerseits einige Stellen anzuführen, die dem Menschen gebieten, Gottes Willen zu tun und zu glauben. Swedenborg zitiert hier ausführlich aus dem Heiligen Wort, wovon ich jetzt nur aus Zeitgründen zwei Stellen erwähne. Hier aus Lukas 6, Vers 46 bis 49. Jesus sprach: Was heißet ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Wer zu mir kommt und meine Worte hört und tut, gleicht einem Menschen, der ein Haus auf einem Felsen baute. Wer sie aber hört und nicht tut, gleicht einem Menschen, der sein Haus ohne Grund auf die Erde hinbaute. Und aus Lukas 8, Vers 21, hier sagt Jesus: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Genau dasselbe lehrt auch der Herr in seinen Gleichnissen, von denen viele darauf hinauslaufen, dass diejenigen angenommen werden, die Gutes tun, diejenigen aber verworfen werden, die Böses tun. Doch du, mein Freund, fliehe das Böse, tue Gutes und glaube an den Herrn von deinem ganzen Herzen und von deiner ganzen Seele. So wird der Herr dich lieben und wird zum Tun Liebe und zum Glauben Freudigkeit geben. Und dann wirst du das Gute mit Liebe tun und jenen Glauben erlangen, der Zuversicht ist. Wenn du auf diesem Wege beharrst, wird schließlich jene dauernde gegenseitige Verbindung zwischen dir und dem Herrn entstehen, die das ewige Heil und Leben selbst ist. Sechstens. Ohne einen freien Willen in geistigen Dingen hätte der Mensch nichts, durch das er sich seinerseits mit dem Herrn verbinden könnte. Folglich gäbe es dann auch keine Zurechnung, sondern eine bloße Vorherbestimmung, die ein verabscheuenswürdiger Gedanke ist. Im Kapitel über den Glauben ist vollständig nachgewiesen worden, dass der Mensch ohne einen freien Willen in geistigen Dingen weder Nächstenliebe noch Glauben, geschweige denn beide miteinander hätte. Daraus folgt, dass der Mensch ohne einen freien Willen in geistigen Dingen nichts aufwiese, durch das der Herr sich mit ihm verbinden könnte. Während doch die Umbildung und Wiedergeburt und somit auch die ewige Seligkeit ohne eine gegenseitige Verbindung unmöglich sind. Die Vorherbestimmung ist insofern eine Ausgeburt des Glaubens der heutigen Kirche, als sie aus dem Glauben an das absolute Unvermögen und den unfreien Willen in geistigen Dingen entspringt. sowie aus dem Glauben an eine gleichsam seelenlose Bekehrung des Menschen, der während derselben wie ein Klotz sein und selbst nachher kein bewusstes Wissen davon haben soll, ob er durch die Gnade belebt worden ist oder nicht. Es heißt ja, dass die Erwählung aus bloßer Gnade Gottes geschehe, und zwar unter Ausschluss jeglicher Tätigkeit des Menschen, gleichgültig, ob es sich dabei um Kräfte der Natur oder der Vernunft handeln möge. Die Erwählung geschehe zudem, wo und wann Gott will, also nach seiner Willkür. Könnte man überhaupt etwas Verderblicheres ausbrüten und Gott etwas Grausameres unterstellen, als dass ein Teil des menschlichen Geschlechtes aufgrund seiner Vorherbestimmung auf ewig verdammt sei? Denn ein Glaube, wonach der Herr, der doch die Liebe und Barmherzigkeit selbst ist, willentlich eine große Zahl von Menschen für die Hölle, Myriaden und Abermyriaden aber als ewig Verfluchte, das heißt als Teufel und Satane, geboren werden lässt, wäre in der Tat grausam. Ebenso der Glaube, dass er nicht aus seiner unendlichen göttlichen Weisheit vorgesehen habe und vorsehe, dass diejenigen, die recht leben und Gott anerkennen, nicht in das ewige Feuer und in die ewige Qual geworfen werden. Der Herr ist ja doch der Schöpfer und Heiland aller. Und er allein ist der, der alle Menschen führt und niemandes Tod will. Daher lässt sich gar nichts Schrecklicheres denken und glauben, als dass unter seiner Leitung und unter seinen Augen zahllose Völker durch Vorherbestimmung dem Teufel als Beute ausgeliefert würden, um seine Gier zu sättigen. Dies ist jedoch das Ergebnis des Glaubens der heutigen Kirche. Der Glaube der neuen Kirche verabscheut es als ein Scheusal. Siebtens. Ohne das Bestehen eines freien Willens in geistigen Dingen wäre Gott die Ursache des Bösen und folglich gäbe es keine Zurechnung. Aus dem ersten Kapitel der Schöpfungsgeschichte geht klar hervor, dass alles von Gott Geschaffene gut war, heißt es doch mehrfach: Gott sah, dass es gut war. Und abschließend in Vers 31, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ebenso geht es hervor aus dem Urzustand des Menschen im Paradies. Das Böse entstand vielmehr von Seiten des Menschen, wie sich aus dem Zustand Adams nach dem Sündenfall zeigt, und zwar daran, dass er aus dem Paradies verstoßen wurde. Somit ist klar, dass die Ursache des Bösen wäre dem Menschen der freie Wille in geistigen Dingen nicht verliehen worden, bei Gott selbst und nicht beim Menschen läge. Dass also Gott sowohl das Gute wie das Böse geschaffen hätte. Dies ist ein verruchter Gedanke. Nein, Gott schuf nicht das Böse, denn er verlieh dem Menschen den freien Willen in geistigen Dingen und er flößt ihm niemals irgendetwas Böses ein. Ist er doch das Gute selbst? Im Guten ist Gott allgegenwärtig und er treibt fortwährend an und fördert, dass es aufgenommen werde. Geschieht dies nicht, so tritt er gleichwohl nicht zurück, denn täte er dies, der Mensch würde augenblicklich sterben, ja zu nichts zerfallen, da ihm das Leben und der Bestand aller Dinge, die ihn bilden, aus Gott zukommt. Gott also schuf nicht das Böse, sondern der Mensch fing damit an, und zwar dadurch, dass er das unausgesetzt von Gott einfließende Gute ins Böse verkehrt, indem er sich von Gott ab und sich selbst zuwendet. Wenn dies geschieht, bleibt zwar der Lustreiz des Guten, wird aber in den Lustreiz des Bösen verkehrt. Denn der Mensch könnte nicht leben, wenn ihm nicht ein dem früheren ähnlicher Lustreiz erhalten bliebe. da der Lustreiz das Leben seiner Liebe darstellt. Gleichwohl sind diese Lustreize einander gänzlich entgegengesetzt. Dies weiß der Mensch jedoch nicht, solange er auf Erden lebt. Nach seinem Tode aber wird er es wissen und auch deutlich wahrnehmen, wird doch dann der Lustreiz der Liebe zum Guten in die Seligkeit des Himmels verwandelt, der Lustreiz der Liebe zum Bösen aber in höllischen Schrecken.